Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer nächsten Folge Neues Lernen, der Podcast, bei der wir euch mitnehmen auf eine unserer Lernreisen. Die könnt ihr bereits lesen in unserer aktuellen Magazinausgabe und jetzt gibt's das Ganze eben auch auf die Ohren.
Und zum ersten Mal war ich auch mit dabei bei der Lernreise.
Und das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen.
Dankeschön. Ja.
Dann kannst du ja jetzt mal erklären, was die Lernreise ist.
Ich versuch's mal. Ja. Die Lernreise ist ein Format, das wir zum Relaunch in unserem Magazin neu aufgenommen haben. Und normalerweise führt Julia Gespräche mit Menschen, die jetzt gar nicht aus der Lernszene kommen oder gar nicht unbedingt eben Experten oder Expertinnen in der Lernszene sind, die aber zum Beispiel Künstler sind oder Politiker oder eben, wir hatten auch mal ein Führungsduo aus der Wirtschaft dabei. Und das verschriftlicht und komprimiert Julia immer sehr schön in unserem Magazin. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir euch auch gerne an dem Gespräch selbst teilhaben lassen wollen und haben das jetzt als Podcast aufgenommen.
Und das hatten wir schon einmal bei der ersten Lernreisefolge sozusagen mit DJ Onaran. Und heute zu Gast ist Florian Künstler. Er ist Singer-Songwriter aus Lübeck und hat schon ziemlich viele berufliche Stationen hinter sich. Er hat mal als medizinischer Bademeister gearbeitet. Er hat auch Straßenmusik gemacht, bevor er dann und das erst vor kurzem alles auf die Karte Musik gesetzt hat. Und sein Song Kleiner Fingerschwur, der hat es in die deutschen Charts geschafft.
Ich war immer so ein bisschen auf Sicherheit. Dann lief es so gut, dass ich gesagt habe, wenn riskieren, dann jetzt. Und ich glaube, in mir ist so viel Kram drin von meiner Vergangenheit, dass ich, glaube ich, das gar nicht anders kann. Ich muss das irgendwie rauslassen.
Ja, und welche Lebenserfahrungen auch in seinen Songs eine Rolle spielen, wird er uns natürlich auch gleich im Gespräch erklären. Und wir sind so ein kleines bisschen stolz, dass wir tatsächlich auf Band haben, dass wir ihn zu einem weiteren Song inspiriert haben.
Also aber hört mehr einfach rein. Verraten wir natürlich noch nicht, sondern sagen ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, hallo Florian, herzlich willkommen bei unserem Podcast Neues Lernen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Jetzt haben wir erfahren, als wir diesen Termin gesucht haben für diesen Podcast, dass du gerade mittendrin bist, dabei neue Songs zu schreiben. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen. Wie sieht denn gerade dein Alltag aus?
Oh ja, das Jahr hat auf jeden Fall krass begonnen. Und ich habe quasi alle Ideen, die ich so Dezember, November, da habe ich zwar schon noch gespielt, aber ich war eigentlich schon im Songwriting-Modus und war so, ach, die Idee ist gut und das berührt mich und das habe ich schon alles so runtergeschrieben und ohne Ende gesammelt. Und dann ist so die Ungeduld, dass du endlich diese Sachen in Songs packen möchtest, riesig. Und dann war ich Anfang des Jahres auf so einem Camp in Österreich und habe da schon also 4 sehr, sehr nahe persönliche Themen-Songs geschrieben und einen vor in Berlin. Jetzt habe ich gerade noch 3 andere noch. Also ich bin gerade dabei, die Gedanken in Songs zu packen und bin gerade sehr happy.
Und wenn du sagst, du warst da in einem Camp in Österreich, wie kannst du denn gute Songs schreiben? Also für uns von außen ist das ja immer nicht so klar. Sitzt man da im stillen Kämmerlein und muss sich völlig abschotten oder braucht man gerade viele Menschen um sich rum und ist aber halt ganz bei sich? Wie können wir uns das vorstellen?
Also zum Schreiben, ich habe die Songs schon alle vorgeschrieben, also die waren schon quasi theoretisch textlich zu 90% fertig. Aber dieses Camp war eine Ansammlung von verschiedenen Genres, 50 Leute bestimmt und es war wie eine Klassenfahrt. Weißt du, so alle treffen sich morgens und du wirst immer neu mit neuen Köpfen zusammengesteckt. Also du arbeitest dann zum Beispiel mit Leuten, die du noch nie gesehen hast vorher und dann gehst du hin und guckst, was passiert. Das Gute bei mir war, dass ich ja die Texte schon hatte und dann haben wir geguckt, wie soll das klingen. Genau, und dann arbeitest du den ganzen Tag und man heult, man fällt sich in die Arme, man tanzt rum und mittags gehen dann alle wieder essen, weißt du, in diesem Gasthof, der umringt ist von Riesenbergen und das ist natürlich mega. Und dann geht es weiter wieder ins Studio, wird noch fertig Feinschliff gemacht. In der Mitte der Woche werden sich diese Songs auch sogar gegenseitig vorgespielt, also in so einem großen Raum, wo alle sitzen. Das ist halt ein sehr großer, respektvoller Raum und alle haben die gleiche Liebe. Also es ist Wahnsinn gewesen.
Das heißt, da sind ganz viele Musiker, die gerade an ihren Texten und ihren Songs arbeiten,
genau.
An einem Ort.
Genau. Verschiedene Genres, von Pop, Schlager, von Dings und dann werden Writer eingeladen, die zum Beispiel für andere schreiben oder einfach Künstler, so wie ich quasi, die dann für sich was machen wollen und aber mal neue, mit neuen Produzenten arbeiten wollen, mit neuen Leuten, die vielleicht neue Ideen haben, weil man ist ja manchmal ein bisschen eingefahren in seinen eigenen Sachen, ne? So, aber wenn jemand anders Gitarre spielt oder jemand anders Klavier spielt und man nimmt das so auf. Also ich habe schon immer eine gute Vorstellung, wie es klingen soll, aber lass mich gerne mit neuen Ideen berieseln und das ist schon, das sind krasse Leute dabei gewesen.
Und jetzt hast du ja vorher gesagt, deine Texte waren schon fertig oder im Kopf, als du da hingefahren bist. Mhm. Wie ist quasi die Reihenfolge? Also gibt es irgendwie Erfahrungen, die du machst und dann denkst du, ich möchte das gerne in einen Song packen, schreibe einen Text und such dann eine Melodie oder sitzt du einfach mal da und spielst Gitarre und dann entsteht eine Melodie und dir fällt dazu eine Erfahrung ein oder ein Text, den du draufbauen willst? Also wie läuft das ab?
Ja, eigentlich hast du es gut beschrieben. Ich glaube, beide Sachen, also meistens ist es eher der Text, der da ist. Mhm. Ein Thema, wenn ich manchmal abends im Bett liege und dann, keine Ahnung, fällt irgendwo ein Satz in dem Film oder und dann denke ich mir, hä, warum macht der was an mir? Und dann denke ich da, okay, ach, deswegen. Oder einfach, was ich, wenn ich was erlebt habe, was mich geprägt hat. Oder manchmal kommen auch Sachen aus der Therapie, aus der Vergangenheit hoch. Und dann schreibe ich den Satz auf und manchmal bekommt es mich dann und dann schreibe ich halt alles runter, was mir dazu einfällt. Also gar nicht im Sinne, dass ich jetzt ein Lied schreiben will, sondern erstmal alles, was in meinem Kopf, in meinem Herzen drin ist, klingt mir kitschig. Aber es ist dann so, dass alles manchmal schon in Reimform, manchmal nicht. Und dann habe ich quasi eine Notiz mit ganz viel Text und dann weiß ich, okay, das ist das, was in mir drin war zu diesem Thema. Und dann kann ich das mitnehmen. Andererseits gibt es auch, wenn ich eine Gitarre spiele, manchmal ist das Erste, was du raussingst, ist ja irgendwas von dir. Und dann denkst du, okay, das ist, okay, was macht das mit mir? Und beides nehme ich dann auf und nimmst dann mit in Sessions oder mach schon zu Hause was fertig. Ja, manchmal ist es schwer, wenn du jetzt war ich gerade auf zwei Sessions in Berlin, wo ich nichts mehr hatte. Also ich hatte schon Sachen, aber die sind quasi reserviert gewesen, weil ich weiß, mit wem ich die machen wollte. Und dann haben wir so von vorne angefangen und einfach so geguckt, was uns hier und jetzt noch so bewegt. Und dann sind trotzdem zwei Megasongs rausgekommen, weil irgendwas ist immer in dir drin.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Das ist so für uns natürlich total spannend zu wissen, wie sowas entsteht und wie dein Alltag heute aussieht. Wir würden jetzt gerne so ein bisschen anfangen, einen Blick zurückzuwerfen, wie eigentlich deine musikalische Karriere angefangen hat. Und da fand ich interessant, wenn man Wikipedia glauben darf, dann warst du eigentlich ausgebildeter medizinischer Bademeister. Da schließen sich bei mir zwei Fragen oder eigentlich drei Fragen an. Die erste, stimmt das? Die zweite, was ist das eigentlich? Und die dritte, wie kommt man vom medizinischen Bademeister zum Musiker?
Ich habe ganz viel gemacht vorher. Das war die vorletzte Stufe von meinen Berufen. Ich habe wirklich eine Million Sachen gelernt von Konditor, Rettungsassistent. Ich habe alle Jobs gemacht, die ihr euch vorstellen könnt, um irgendwie... Ich war dann auf der Suche, sage ich mal so. Und ja, also Rettungsdienst ging irgendwann nicht mehr wegen der Zeit. Es war einfach zu krass, Schichten zu fahren und dann Musik zu machen. Und dann habe ich dann umgeschult zu diesem medizinischen Bademeister. Das ist zum Beispiel Bewegungsbäder. Also es ist halt eine Klinik gewesen. Und klar habe ich auch Saunaaufgüsse gemacht und sowas. Oder also alles medizinische Anwendungen, Massagen.
Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich höre jetzt auch damit auf und setze jetzt wirklich alles auf eine Karte?
Das habe ich erst vor kurzem gemacht. Ich habe danach noch Schulbegleitung gemacht. Also ich habe es immer weniger gemacht. Ich habe es quasi immer langsam runtergefahren. Natürlich war es auch, dass dieser Song Kleine Fingerschuhe so krass funktioniert hat, dass Leute mir aufmerksam wurden und dann dadurch auch meine andere Musik gehört haben und dann Menschen zu Konzerten kommen, dass ich gesagt habe, ich fahre immer so ein bisschen auf Sicherheit. Was auch in der heutigen, du kannst halt nicht von Spotify leben oder so, ne? Du brauchst schon live oder so. Aber dann lief es so gut, dass ich gesagt habe, ey, wenn riskieren, dann jetzt quasi.
Das heißt, das war schon das, wo du gesagt hast, ich nehme da jetzt echt nochmal meinen Mut auch zusammen und lass so ein bisschen los vom Sicherheitsdenken.
Ja, voll. Weil ich auch weiß, okay, die nächsten zwei Jahre muss ich mir jetzt keine Gedanken machen gerade. Also nicht unbedingt, aber man verliert schnell den Hunger, wenn es zu bequem wird. Deswegen ist es ganz gut, mal auf die Sicherheit fallen zu lassen.
Und ist es aber nicht sowieso eine Frage von Mut, seine eigenen Gedanken und Gefühle, die ja in die Musik einfließen, eben vorzutragen? Also ist nicht Mut sowieso was, was dich begleitet? Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Für mich bräuchte ich eine sehr große Portion Mut, um zu sagen, ich stell mich da hin und spiele und sing was.
Weiß ich gar nicht. Mich hat das irgendwie nie gestört. Mich hat eher gestört, wenn, also ich kann mit Smalltalk gar nicht so gut umgehen, was so schwer ist. Ich finde gerade bei so Songwritings oder wenn ich in so eine Session gehe, überspringen wir jedes Mal diesen Smalltalk-Part. Und es geht direkt tief rein. Und ich finde das so, ich will das auch bei Filmen, ich will mich kein Geplänkel haben. Ich brauche direkt irgendwas in der Substanz. So. Und ich glaube, in mir ist so viel Kram drin von meiner Vergangenheit, dass ich, glaube ich, das gar nicht anders kann. Ich muss das irgendwie rauslassen, sonst ist das, das frisst einen das auf, das ist richtig anstrengend. Und deswegen freue ich mich eher, dass ich sagen kann, okay, ich kann das jetzt irgendwie nehmen und ich mache es nach außen. Und für mich ist das heilsam. Und das Krasse ist dann, dass Leute sagen, ey, das ist für die auch heilsam oder die hören das und das oder das macht mit einem was gerade oder so. Genau.
Und wenn wir das fragen dürfen, was sind so die krassen Momente aus der Vergangenheit, die jetzt so in deine Songs einfließen oder die dich auch so zur Musik gebracht haben?
Ach, alles, dass ich keine Wurzeln hatte, durch verschiedene Pflegefamilien durch. Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade gesagt, dies mit den Wurzeln, das schreibe ich mir jetzt direkt auf für die nächste Session.
Kriegen wir dann einen kleinen Anteil an diesem Song?
Der Split ist jetzt, wir teilen einen Dreier-Split jetzt. Okay. So, hat die wieder weggelegt. Ne, dass ich bin ja durch verschiedene Pflegefamilien durch und meine Vergangenheit war ein bisschen anstrengender vielleicht. Ja, und ich glaube, das verarbeite ich dann.
Und wie hast du gemerkt, dass Musik ein Medium ist, mit dem du das verarbeiten kannst?
Ja, ich glaube, durch die Familie, in die ich gekommen bin. Also die letzte Familie, in die ich gekommen bin, war die Pflegefamilie in Ratekau, ein kleines Dörfchen im Norden, also aus Berlin raus. Und die waren alle mega musikalisch. Also meine Schwester hat gesungen, meine Mutter hat gesungen, mein Vater hat gesungen, Gitarre gespielt, Posaune, lief immer Musik. Ich vermute mal, dass es da ein bisschen entstanden ist, dass ich, da habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und irgendwann, ich habe sehr spät angefangen zu singen, aber ich glaube, dass man kriegt dann die Töne schon mit. Also so, ne, was klingt gut und ja.
Und gibt es auch irgendwie ein musikalisches Vorbild dann, an dem du dich orientiert hast oder auch heute noch orientierst?
Nee, eigentlich nicht. Also ich.
Oder mal anders gefragt, das interessiert mich immer. Hörst du privat auch deutsche Singer-Songwriter-Musik oder ist es privat was ganz anderes? So.
Ja, wie die meisten wahrscheinlich eher nicht. Also schon, also ich höre eher ältere Sachen, manchmal auch so Grönemeyer-Sachen oder ja, es gibt auf jeden Fall krasse Deutschpop-Artists, die ich auch gerne höre. Zwischen Emilios ist ziemlich cool und ich höre jetzt aber keinen Durchgang, wo ich sage, ich höre jetzt nur den. Also ich glaube, ich gucke gerne mal freitags in diese New Music Friday oder in die, aber ich lasse mich da gar nicht so festfahren. Wenn ich irgendwas höre, was ich gut finde, wenn es Deutsch ist, ist es egal, ob es Englisch ist oder ob es eine andere Sprache ist. Wenn es einen berührt, dann ist es eh geil. Also hat ja immer einen Grund, warum es sich berührt. Und ja, da gibt es in Deutsch, aber ich höre es nicht nur, dass ich jetzt sage, oh, ich höre es nur Deutsch oder ich höre es nur Jazz oder ich höre es nur Hip-Hop. Ich höre einfach alles.
Jetzt hast du eben gesagt, deine Pflegefamilie war eben sehr musikalisch und hast du dann eben auch mitbekommen, wie schön gerade Töne klingen zum Beispiel. Und wie hast du dann eigentlich Gitarre spielen gelernt? Also auch autodidaktisch oder durch die Familie? Wie kam das?
Also am Anfang, ich habe immer eine Gitarre zu Weihnachten bekommen und dann halt dieses durch so ein Peter Bursch Gitarrenbuch.
Selbe hatte ich auch. Ja, sag ich mir, während Corona bestellt.
Sehr gut. Die gibt es immer noch, oder was?
Ja, ja. Okay. Aber ich kann nur 6 Akkorde inzwischen.
Ja, bei 6 ist schon sehr viel. Kannst du schon ziemlich viel spielen. Also eigentlich kannst du mit 4 schon fast ziemlich viel spielen. Aber irgendwann hatte ich dann auch so, wollte ich E-Gitarre spielen, hatte ich so, ich hatte E-Unterricht bei einer, komisch betont, Unterricht. Bei einer Freundin von meinem Vater und dann hatte ich noch bei so einem Typen E-Gitarre-Unterricht und habe ich so angefangen, auch so Noten und sowas zu lernen, aber es war so nur glaube ich, ein paar Monate lang und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und einfach selber weiter gespielt. Also viel einfach selber beigebracht und rausgehört und was ich schön fand, rumprobiert.
Also vieles, was wir immer so Erfahrungslernen nennen in unserem Jargon, in unserem Fachjargon. Und wie kommst du dann vom Gitarre spielen und Musik machen dazu, auch Texte zu schreiben? Gibt es dafür eigentlich auch offizielle Kurse oder ist das wirklich so auch eben so ein Erfahrungslernen, wo man das dann so, sich also so langsam beibringt?
Bestimmt Kurse, habe ich keinen gemacht. Ich mochte immer Filme. Ich habe ganz, ganz viele Filme geguckt. Ich mochte Poetry Slam auf YouTube zu gucken oder auch hinzugehen. Und ich weiß nicht, ich mochte das, was ein Wort oder ein Satz oder ein Text auslösen kann. Ja, das hat ganz viel Mühe gemacht. Und gerade so Texte, die jetzt nicht einfach so Hausmaus-Rausreime waren, sondern irgendwie, wo so ein Nebensatz in so einer Filmspeech oder im Film, so ein Nebensatz, der eigentlich voll wichtig war, also ne, was das für einen Impact hatte. Und ich habe schon immer dann Sachen aufgeschrieben und einfach abends da rumgesessen und habe einfach ganz viel Texte geschrieben, vielleicht auch eher Poetry Slam Texte. Und irgendwann kam dann ein Kumpel, mit dem ich früher Skateboard gefahren bin, und meinte so, hey, ich muss in der Stadt getroffen und spiele auch Gitarre. Und dann haben wir uns in seiner WG getroffen und haben angefangen, unsere Ideen. Es war auch viel politisch und viel so Kabarett-Kram, damit das dann auf in Songs gepackt und haben so Song-Slams gespielt und da habe ich gemerkt, also erstmal krass, Leute, also erster Gig, Beine gezittert wie, also es war richtig krass, aber trotzdem habe ich, dann kam Applaus und ich dachte, hä? Ich habe zum ersten Mal was gefunden, wo ich dachte, ich kriege Applaus für etwas, was ich so sehr liebe und das mögen Leute und das war dann, dann ging es los.
Und wie schätzt du das dann ein, wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie das alles losging? Es hat sich ja dann inzwischen professionalisiert, wie du beim Songschreiben auch vorgehst. Zu wie viel Prozent würdest du denn sagen, ist Songschreiben heute für dich Handwerk oder Erfahrung oder eben doch das gewisse Talent?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ich weiß mehr, welche Themen. Ich habe früher mehr rumprobiert und einfach alles aufgeschrieben, was mir in den Kopf kam. Ich glaube, ich weiß jetzt mehr, die Themen überzuordnen, also die Essenzen mehr rauszukitzeln, worum es eigentlich geht. Das weiß ich mehr als früher, glaube ich. Talent, ich glaube, das ist auch viel, viel, viel machen und am Anfang will man, dass es sofort funktioniert und denkt sich, es muss doch so geil, so gut sein und warum gehen nicht 8 Refrains? Und denkst du, klar, geh nicht. So, weißt du, aber dieses mit der Zeit, das zu lernen, ein bisschen, worauf es ankommt, auch für dich, um die ein bisschen zu herauszukristallisieren, was das Song eigentlich bedeuten soll. Das ist eine richtig lange Strecke. Du musst dafür einen richtig langen Atem haben, glaube ich. Und heutzutage ist es, glaube ich, noch einfacher. So, du kannst also viel mehr Leuten auch zeigen, dass es dich gibt als früher. Früher musstest du noch irgendwo hinfahren und Leuten den Song vorsingen, was auch am Live eher am schönsten ist, aber manchmal war halt auch kein Gig oder so, musste mal 3 Wochen warten und konntest nicht einfach irgendwo live gehen.
Und gleichzeitig ist dadurch ja aber auch ein Stück weit die Konkurrenz höher, oder? Wenn jeder überall live gehen kann.
Also ist so krass geworden. Also jeder singt einfach. Und auch, aber so entdeckst du aber auch richtig krasse Leute, ne? So, ich glaube, du darfst dich davon nicht einschüchtern lassen, was aber schwer ist, wenn man natürlich immer auf Social Media guckt, was so, oh Gott, der ist wieder neu gekommen und der und jetzt das und das ist auch krass und wo waren die alle vorher? Die haben aber alle vorher auch gehasselt. Also das muss man immer, wenn die dann rausgekommen sind, sind die nicht einfach so, weil die jetzt gerade einen Song geschrieben haben, haben die rausgebracht und dann sind die über Nacht ein Star geworden, sondern haben alle vorher manchmal schon ein Album rausgebracht oder Sachen rausgebracht, die nicht viele Leute gehört haben. Aber du siehst halt immer erst die Leute, wenn die bekannt sind. Und da darf man sich nicht von einschüchtern lassen und seinen Weg weiter irgendwie beharrlich gehen.
Das ist ja die eine Sache, die über Social Media sicherlich schwierig ist. Die andere ist, man bekommt ja auch sehr schnell Feedback. Wie gehst du damit um, dass man ja heutzutage über Social Media alles liken, teilen oder eben auch irgendwie mal über Hate Speeches nicht so toll finden kann?
Also ich habe bislang noch keine Erfahrung mit Hate gemacht, deswegen kann ich nicht sagen, ob ich da wie damit umgehen würde. Ich glaube, ich habe bislang vielleicht unter einem YouTube-Kommentar gab es mal jemanden, mein Bruder, kleiner Bruder kann besser singen. Dann habe ich geschrieben, ich hoffe, dass dein kleiner Bruder immer gesund ist. Und dann hat er gesagt, ja, danke. Ich hoffe, dass deine Familie, also dann war es so.
Komplett Luft rausgenommen.
Ja, genau, aber auch, weißt du, nicht mit Hass und Eck geschrieben, ey, ich hoffe, dass es dir auch immer gut geht. Und dann war das so erledigt. Aber ich sehe natürlich auch, gerade bei TikTok, Also die Kommentare sind so krass geworden. Also es ist so krass. Also momentan merke ich das noch viel mehr, also wenn man so bei so Leuten gucken darunter.
Was
manche
meinst du
gehen
damit
souverän um und was?
Was meinst du damit, die sind so krass geworden?
Ja, so also nicht mehr sachlich, direkte Beleidigung und ganz krasse. Ich habe letztens bei der Tagesschau habe ich so einen Post gesehen, dass jemand gestorben, ne, so ein Läufer. Und dann hat da jemand geschrieben, blöd gelaufen. Und weißt du so, und solche Kommentare, na klar, kommen da unter den Kommentaren von Leuten, ey, dann, also Leute sind so berührungsunempfindlich geworden oder hauen einfach raus. Er hat natürlich dann auch einen Shitstorm, die haben auch geschrieben, was soll das mäßig, ne? Weil ich dann einfach nicht mehr kann und einfach nicht sagen kann, ja gut, ist okay. Aber die Leute hauen einfach Sprüche raus, ohne Anstand, ohne Feingefühl mehr oder irgendwie, dass da vielleicht Angehörige sind, die das auch vielleicht lesen oder finde ich, also der Sprung ist viel zu schnell geworden.
Jetzt nochmal zu einer anderen sozusagen Schattenseite des Künstlerdaseins. Also vorher hast du ja gesagt, es hat sich mega angefühlt, als zum ersten Mal die Leute applaudiert haben, als du auf der Bühne standest und eben so, wir besuchen Konzerte und kennen das, dann jubeln die Fans und man singt mit und das muss sich ja mega krass anfühlen, wenn man dann da oben steht. Aber es gibt ja auch die anderen Seiten. Also gibt es noch Schattenseiten, mit denen du hast lernen müssen, umzugehen?
Ja, vor allen Dingen nach dem Konzert, also nach der Tour, gibt es ja so ein kleines, dachte ich mal hin, wovon reden die Leute, wenn die sagen, die fallen in so ein Loch. Das kennt man schon. Also als ich noch alleine gewohnt habe, war das Loch auf jeden Fall wesentlich größer. Jetzt, wo ich nach Hause komme und hier ist klar, quasi meine Family da, also zwei Katzen und meine Freundin, ist das auf jeden Fall wesentlich besser geworden. Und die Schattenseiten in der Musikbranche sind natürlich auch, das ist das erste Mal, als ich bei dem Label war, gab es dann auch manchmal vernichtende Mails zu einem, wenn du gerade einen Song geschrieben hast, der dir so viel bedeutet und dann kam so eine Mail zurück, ja, nee, das ist scheiße mäßig so. Und du musst irgendwann lernen, für dich einzustehen. Und da saß ich schon manchmal auch und dachte, was ist das so? Ist das die Branche? Aber es ist sie halt nicht unbedingt immer. Aber du gerätst manchmal an Leute, es war also nie die Kacke, aber es gibt halt Situationen, da bist du als Newcomer, stehst du gegenüber von so Leuten, die dir schon ewig machen und die manchmal so ein bisschen auch das Feingefühl verloren haben. Und dann musst du, also ich habe mir dann einfach mit anderen Künstlern und Produzenten telefoniert und gesagt, ey, wie seht ihr das? Und die haben einfach, das Coole ist, man hält da zusammen und sagt, ey, sag einfach, was du denkst, das ist eh das Beste. Und dann habe ich das dadurch erst gelernt, dass ich einfach ein bisschen auf die Kacke hauen kann. Und ich habe eh keine Angst, irgendwas zu verlieren. Also das ist auch meiner Vergangenheit geschuldet, dass ich habe schon auf der Straße gelebt und ich habe also und kein Essen gehabt. Ich weiß, so das ist das Schlimme vom Leben. Weißt du, was ich meine? Nicht, dass jetzt jemand sagt, wenn du es nicht machst, dann verlierst du deinen Labelvertrag oder sowas. Das ist mir sowieso egal. Musik mache ich sowieso. Aber manchmal diesen Mut zu finden, zu sagen, ey, kannst du das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders sagen? Und die Leute verstehen das auch, aber manchmal sind die in ihrem eigenen auch so Denken gefangen, dass sie gar nicht mehr auch feinfühlig auf Newcomer, die nicht in dieser Branche seit 100 Jahren sind, eingehen.
Und wenn jetzt mal sagst, eben, du hast es auch schon mehrfach erwähnt, die Vergangenheit hat dich da geprägt in deinen Songs. Und es gibt ja die ganze Bandbreite an Gefühlen, von irgendwie ganz positiven Vibes über irgendwie Trennungsschmerz, Verlust. Kannst du denn für uns irgendwie an einem Song mal aufzeigen, wie du dann darin eine Erfahrung verarbeitet hast oder wie dann ein Gefühl in eine Zeile sozusagen vertextlicht wird?
Ja, an ganz vielen, glaube ich. Also bei 1000 Raketen zum Beispiel, das ist halt ein Song über meine Großeltern, dass ich nochmal alles geben würde. Also da ist zum Beispiel, ich würde ein Jahr meines Lebens für einen Tag mit dir geben. Das ist was ich für mich machen würde, um die nochmal wiederzusehen, weil ich bin eine Zeit lang bei denen aufgewachsen und das war für mich quasi auch für meine Eltern. Und dann, diese Songs sind immer sehr schnell fertig, wenn die so tief sitzen, was man tun würde, um vielleicht nochmal jemanden wiederzusehen. Und ja. Also ich habe auch viele Themen über Abschied und so, weil ich das, aber nie Abschied im Sinne von, ich kann nicht mehr, sondern ich habe irgendwie noch immer ein bisschen Hoffnung mit drin zu sagen, ich hoffe, es geht dir da gut, wo du gerade bist. Und Ja.
Und du hast noch einen anderen Song, da bin ich hängen geblieben. Der heißt Glück kann man nicht kaufen. Und dann kommt später, da hängt kein Breischild dran. Und dann habe ich mich sofort gefragt, was ist denn für dich zum Beispiel Glück? Große Frage, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber.
Ich glaube, Glück ist ein bisschen das, wenn. Ich weiß, es klingt ein bisschen esoterisch, aber wenn du merkst, dass du auf dem richtigen Weg bist, begegnest du auch richtig tollen Menschen. So. Und wenn du merkst, dass es in die richtige Richtung geht und dass dann kommen Menschen, wo du sagst, ey, geil, dass ich dich überhaupt kennenlernen darf. Oder dieses nach Hause kommen und dir läuft eine Katze vor die Füße und man chillt hier zusammen, hat einfach, es ist so ein Brustgefühl, das sagt, ey, vielleicht ist es auch Zufriedenheit, aber das ist das eben für mich das Gleiche wie Glück. Glück, dass man was gefunden hat, was man liebt und dass man das überhaupt machen darf. Ist schon krass und ich hatte 50 Millionen Umwege gegangen, um dahin zu kommen und am Ende ist Glück schon, dass ich die Küche aufmachen kann und das was zu essen. Weißt du, also das für mich, meiner Welt ist das eins der größten Glücksgefühle ever.
Das heißt, Lebenserfahrungen haben dich und deine Songs, also dich sowieso, aber deine Songs eben auch geprägt. Wir schreiben ja über Lernen, deswegen würde mich noch interessieren, haben dich denn auch so ganz offizielle Lernstationen geprägt? Also Schule oder eben die Ausbildung, die du später gemacht hast, sagst du, das ist was, wo du tatsächlich auch draus schöpfen kannst? Oder ist das jetzt so, war voll gut, um sich abzusichern, aber mehr hat es nicht geprägt?
Nein, das ist, ich glaube, alles, was du machst, also heutzutage gerade allgemein viele Berufe mal anzufangen, also muss ja sagen, die Eltern sagen immer, du musst das zu Ende machen und es muss, ne? Ich finde das total Quatsch, dass man, wenn dir die Ausbildung nicht gefällt nach einem halben Jahr und merkst, es ist nichts für dich, dann musst du das nicht 3 Jahre durchziehen, das ist richtiger Unsinn. Und ich kann aus vielen Sachen, die ich angefangen habe, schöpfe ich heute immer noch. Also sei es aus dem Rettungsdienst, wo ich weiß, okay, medizinisch kenne ich mich da und da aus oder vom Konditor kann ich immer noch eine Torte backen. Ich habe das beste Rezept von meiner Oma, die Schokoladentorte von meiner Oma, die kann ich immer noch machen. Und ich habe mal Fahrradmechaniker angefangen, ich kann jetzt immer noch ein Fahrrad reparieren wahrscheinlich. So Sachen, wo du reingestuppert hast und die Erfahrung, die du mit den Menschen da vor Ort gemacht hast, prägen dich dein ganzes Leben lang. Also in der Backstube, in der Fahrradwerkstatt, im Rettungswagen, alles Sachen, wo du neue Situationen hattest, wo du neue Kommunikation lernen musstest und vielleicht neue Feingefühl lernen musstest oder sozialen Kontakt. Wie gehst du eigentlich mit Menschen um? Wie sollst du mit dir umgegangen werden? Ich habe mit Kindern gearbeitet in der Schule, also mit autistischen Kindern. Ich habe allein auch, wenn du auf der Straße lebst, also du lernst in jeder Situation, kannst du was für dich rausziehen. Die Frage ist nur, ob du es machst oder ob man kann auch daran kaputt gehen, dann war ich auch kurz davor. Aber du lernst auch was aus einer Panikattacke, was du nicht haben willst, aber du kannst daraus ganz viel lernen, wenn es dich nicht kaputt macht. Und der Grat ist auf jeden Fall schmal.
Und kannst du irgendwas weitergeben, wie man es eben schafft, dass es einen nicht kaputt macht? Also woher man die Kraft nimmt zu sagen, ja, gerade bin ich irgendwie an einem absoluten Tiefpunkt, aber ich gebe trotzdem nicht auf?
Ich glaube, es gibt für jeden sein eigenes Schlüsselwort, was dir den quasi sein eigenes Kalender zum Festhalten. Bei mir war es ein bisschen, wenn wir jetzt über Panikattacken reden, dass es temporär ist. Das hat mir irgendwann ein Arzt gesagt. Es gab ganz viele Sachen, die mir vorher auch schon Ärzte gesagt haben. Ich dachte, ich bleibe jetzt für immer so. Ich werde nie wieder anders werden. Und irgendwann hat ein Arzt gesagt, ein Neurologe meinte, okay, Florian, du weißt dir schon bewusst, dass es aber temporär ist. Ne? Und ich, in dem Augenblick war das für mich mein Geländer, wo ich dachte, okay, das ist hier also nicht jetzt für immer, sondern das ist jetzt eine Zeit lang so und daran habe ich mich festgehalten und das ging dann. Was das für jeden Einzelnen ist, es kann Gespräche mit richtigen Menschen sein, der vielleicht nicht unbedingt in deiner Family ist, weil manchmal ist es, wenn es zu nah dran ist, ist es einfach auch, bist du ein anderer Mensch, als wenn du jetzt beim Therapeuten bist, der komplett fremd ist und der sagt dir einfach mal andere Dinge als die Leute, die so nah dran sind, die nett zu dir sind, sagen dir vielleicht eher nettere Sachen. Manchmal musst du vielleicht andere Sachen hören. Also ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass du das halt ein bisschen mehr die Ohren und Augen auf und irgendwie du wirst merken, wenn das ist der Moment, wo du dich festhalten kannst.
Und jetzt nach dem ganzen Blick in die Vergangenheit und auch zu schweren Zeiten, aber jetzt zu was sehr Positivem. Du stehst nämlich kurz vor deiner Tour und die führt dich ja auch zu uns nach Freiburg, wie wir gesehen haben. Wie fühlt sich das jetzt an? Wie bereitest du dich davor?
Tja, also ich glaube, jetzt erstmal noch ein bisschen Songwriting und dann geht, ich glaube, im April oder Ende März, April gehen dann die Tourproben los. Und wir gucken natürlich, können wir welche neuen Songs packen wir jetzt mit ein. Das heißt für mich wieder ganz viel lernen, weil ich bin ja, also ich spiele mit ausgebildeten Musikern, die für die ist das alles mit Zählzeiten und Taktsachen alles easy und für mich bin da der Noob. Ich habe gar keine Ahnung, wie sowas geht. Und heißt, ich muss ganz viel lernen. Ich habe aber auch einfach Profis, ne? Und habe auch einen Typen dabei, der es arrangiert und so. Ich habe natürlich meine Vorstellung, aber ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich immer auch ist viel Arbeit, das darf man nicht vergessen.
Und so vielleicht abschließend ein Blick in die Zukunft. Wie siehst du deine Zukunft? Oder auch, wir haben ja viel darüber gesprochen, wie du dich auch entwickelt hast. Gibt es denn jetzt noch ein spezielles Lernziel, auf das du hinarbeitest?
Ich hoffe einfach auf, dass ich mich so etabliere, dass ich davon weiterleben kann, dass Menschen einfach wirklich sagen, ey, nächstes Jahr ist ein Florian-Künstler-Konzert, wollen wir doch nicht hingehen. Das wäre, glaube ich, das schönste Ziel. Also Musik weiter rauszubringen, klar, sowieso. Aber einfach, solange es geht und solange es Spaß macht, immer wieder eine Tour zu spielen oder live auf die Bühne zu gehen. Und ja, das wär das Schönste der Welt.
Das wir dir gerne wünschen.
Genau. Ich glaube, schöner kann man das Ganze nicht abrunden. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und deine Zeit. Und wir können, glaube ich, hier jetzt einen Schlusspunkt setzen.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Ich danke euch, war schön.
Danke fürs Dabeisein. Ziemlich interessante Lebensgeschichte, würde ich sagen. Christina, wie war das jetzt für dich, zum ersten Mal bei der Lernreise mit dabei zu sein und dabei gleich noch beim Podcast?
Ja, hat Spaß gemacht. Ich sage ja immer, ich bin Redakteurin geworden, weil ich lieber Fragen stelle, als selbst Fragen beantworten zu müssen. Und ich finde es immer sehr, sehr beeindruckend, wenn Menschen einen so einen Einblick in ihr Leben geben und auch zeigen, was sie aus bestimmten Erfahrungen gelernt haben. Und bei ihm fand ich jetzt auch schön, wie herausgekommen ist, dass er ja verschiedenste Ausbildungen hat und dass er trotzdem aus jeder irgendwie ein Stück weit mitgenommen hat. Also dieses Wechselspiel aus Qualifikationen, offiziellen Qualifikationen und der Lebenserfahrung. Und wie das jetzt alles zusammen in seine Songs einfließt, war schön, dass er uns da mitgenommen hat.
Das fand ich auch. Und es waren ja zum Teil eben schon auch extremere Lebenssituationen. Und da so Einblick zu bekommen, finde ich total spannend und auch bereichernd so zum Weiterdenken. Und ich hatte am Anfang auch ein bisschen Bedenken, ob das dann funktioniert mit dem Podcast, weil dann muss das Gespräch irgendwie noch sauberer laufen. Wenn man einfach so ein Interview führt, dann kann man ja auch einfach total abbiegen und es kann ein bisschen wild sein. Man schreibt es am Ende gut zusammen. Aber ich finde es cool, dass wir das jetzt auch als Podcast haben.
Ja, und tatsächlich war das ja auch so ein bisschen meine Hemmung, dass ich gesagt habe, ich will gar nicht so sehr, dass wir beide dann eine Person so ein Stück weit ausquetschen und aus ihm herausholen, welche Lebenserfahrungen er gemacht hat und welche Lernstationen er hat. Aber ich finde, auf Florian hat es ja auch wirklich locker genommen und genau, ich glaube, es könnte funktionieren. Wir probieren das nochmal, oder?
Genau. Und jetzt müssen wir gar nicht mehr so viel quatschen, sondern gehen mal direkt zum Checkout.
Checkout.
Wonach steht dir jetzt der Sinn?
Also ich muss jetzt hier mal kurz aufklären, heute ist ja dein Geburtstag für alle HörerInnen. Es ist nicht der Tag, an dem ihr jetzt gerade die Folge hört, sondern wir haben das schon vorher aufgenommen. Aber deswegen gibt es richtig leckere Muffins und Kuchen oben und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich habe jetzt auch Lust, noch mehr Musik zu hören. Also Essen und Musik sind jetzt gerade die Pläne, wonach mir der Sinn steht.
Ja, wir dürfen verraten, dass wir uns auch mit Musik heute gut auf den Podcast eingestimmt haben.
Und bei dir so?
Ich freue mich, dass wir jetzt noch weiter feiern bei einem leckeren Mittagessen zusammen und dann genieße ich den Rest des Tages einfach noch.
Das klingt nach einem hervorragenden Plan, aber bevor wir jetzt rüber eilen zur Kantine, noch ein Hinweis an euch. Unsere nächste Lernreise haben wir auch schon im Kasten, nämlich mit Magdalena Neuner.
Oh ja, und ich freue mich auch, dass ich da auch wieder dabei bin.
Das stimmt. Ihr habt vielleicht, wenn ihr unsere Podcast-Folgen verfolgt habt, sie schon in einem unserer Podcasts gehört mit Christopher Spall zum Thema Leistung. Aber jetzt geht es wirklich einfach um ihre Karriere, um ihren Lebensweg und darum, was auch nach dem Sport passiert ist, wie heute ihr Alltag aussieht. Also ihr könnt gespannt sein.
Sollen wir noch mehr vorab spoilern? Es geht natürlich auch sehr, sehr viel um lebenslanges Lernen tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall.
Und wer darüber natürlich auch sonst noch mehr erfahren möchte, kann so lange in unser Magazin Neues Lernen reinschauen oder bei den News vorbeischauen unter neues-lernen.org oder natürlich einfach unsere App herunterladen und darin alles gesammelt wiederfinden.
Oder, das vergisst du so häufig, Christina, auf LinkedIn schauen.
Ja, natürlich.
Also bis dahin, viele Grüße und tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.